Gott liebt uns. Halleluja. Und der Name. Und diese Liebe Gottes, die hat einen Namen, Jesus Christus. Und dieser Name sei jetzt über uns ausgerufen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, Cornelia, die hatte am vergangenen Sonntag über den Fischzug des Petrus gepredigt, hatte da so ein Wort von Jesus aufgegriffen: Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Das ist mein Taufspruch. Und heute am 5. Sonntag nach Ostern, der lateinische Name Rogate, wer kann die Sonntagsnamen noch auswendig? Ja, gut. Also Rogate heißt der Sonntag heute, da geht es ums Gebet. Und ich möchte mit euch heute nochmal reinschauen, wie dieser Text weitergeht. Und möchte euch ein Erlebnis erzählen, was ich mal vor einigen Jahren so in Bezug mit diesem Text gehabt habe. Im Vikariat, das ist die praktische Ausbildung von Pfarrern nach dem Studium, da war ich erst mal 6 Wochen an der Berufsschule in Limburg. Und ja, da sollte man so die ersten Erfahrungen so mit Religionsunterricht sammeln. Im Prinzip ist das auch so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden. Man hatte keine Ahnung, dürfte dann mal so unterrichten, ist mitgegangen in Klassen, hat sich das angeschaut. Aber dort in der Schule, da habe ich eine junge Frau kennengelernt, die hatte gerade mit ihrer Ausbildung begonnen. Am Anfang haben wir so eine Vorstellungsrunde im Rallye-Unterricht gemacht. Und was ich ganz interessant fand, sie hielt da nicht lange zurück. Sie sagte so direkt raus, die Ausbildung wieder zu an, eigentlich hat sie gar keinen Bock darauf. Der Freund, der hat große Probleme. Und für ihr Leben, da sah sie eigentlich keine positive Perspektive mehr. Aber dann hat sie auch erzählt, und da, wenn man Christ ist, da hört man ja dann direkt hin, da sagte sie ja, früher, da glaubte ich mal an Jesus. Aber nachdem ich immer wieder für eine bestimmte Sache gebetet habe, da ist mein Glaube daran zerbrochen, weil ich das nicht bekommen habe, worum ich gebetet habe. Als Predigttext für heute, da lese ich euch die Worte Jesu nochmal über das Bitten, Suchen und Anklopfen vor. Und ich lese euch auch das Gleichnis vor, wie diese Worte weitergehen. Ich lese aus dem Matthäusevangelium im 7. Kapitel. Da sagt Jesus: Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgemacht. Denn wer bittet, der bekommt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgemacht. Wer von euch gibt seinem Kind einen Stein, wenn es um Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet. Ihr Menschen seid böse. Trotzdem wisst ihr, was euren Kindern gut tut und gebt es ihnen. Wie viel mehr Gutes wird euer Vater im Himmel denen geben, die ihn darum bitten? Nochmal zurück zu der jungen Frau in der Berufsschule. Ich frage mich, gibt es vielleicht noch anderen, denen es so gegangen ist wie ihr? Vielleicht haben viele auf eine Bitte gemeint, von Gott nur einen Stein zu bekommen. Und der steht ja so ein Stück weit dafür, der Stein, da verändert sich nichts. Oder vielleicht die Schlange, also es kommt noch schlimmer. Und ja, es gibt manchmal Menschen, denen zerbricht der Glaube an der scheinbar unerfüllten Verheißung: Bittet, so wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Aber auch wer sich weiter treu zum Glauben an den Herrn hält, der kennt vielleicht diese Anfechtung. Ich glaube, das haben wir alle doch schon mal erlebt. Wir haben um was gebetet, haben gebittet. Und dann ist die Erhörung, so wie wir uns das gedacht haben, da ist das ausgeblieben. Weil ich habe das Gefühl, viele verstehen diesen Vers des Predigttextes ja so ein bisschen wie so ein Automatismus. Also Gott so wie ein gut geölter Automat. Wolfgang, hast du meinen Automat da?
Ja.
So etwa, wo man so durchs Gebet was einwerfen kann, dann fällt das rein. Man gibt so ein persönliches Opfer, eine kleine Münze oder so etwas. Und am Ende kommt dann unten die fertige Erfüllung der Bitte oder des Wunsches heraus. Das ist so ein bisschen ein Missverständnis, gerade bei religiösen Menschen, ja. Wenn man denkt, er muss Gott etwas geben und bekommt dann in irgendeiner Form eine Gegenleistung, vor allem dann in der Form eines erfüllten Wunsches von Gott zurück. Wir aber hören von Jesus zum Thema Beten nicht nur, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgemacht. Gleich im Anschluss darauf erklärt nämlich Jesus in einem Gleichnis, was es mit der Gebetserhörung auf sich hat. Und auf diesen zweiten Teil des Predigttextes, da möchte ich gern heute Morgen zusammen mit euch hier in der Waldkirche vor YouTube, da möchte ich gern zusammen mit euch ein bisschen einen genaueren Blick drauf werfen. Weil Jesus, der sagt nämlich weiter, wer von euch gibt seinem Kind einen Stein, wenn es um Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? Ihr Menschen seid böse, trotzdem wisst ihr, was euren Kindern gut tut und gebt es ihnen. Wie viel mehr Gutes wird euer Vater im Himmel denen geben, die ihn darum bitten. Ich finde, das Gleichnis, das zeigt uns, es geht bei Jesu Verheißung zum Gebet nicht darum, dass ein Mensch um irgendwas bittet, was ihm gerade so in der Stimmung nach in den Sinn kommt und er es dann prompt auch bekommt, um was er gebeten hat. Es geht eigentlich um drei Punkte. Als erstes, wollen wir mal reinschauen, worum wird denn gebeten? Dann gucken wir mal, wer wird denn gebeten? Was ganz Entscheidendes. Und als drittes, was wird denn gegeben? Dieses worum, wer und was, da werfen wir heute mal ein bisschen einen Blick rein. Ich beginne mit dem ersten Punkt, worum wird gebeten? Worum bittet der Sohn dort im Gleichnis? Der bittet nicht um einen Sack Geld. Der bittet auch nicht um teure Markenklamotten oder die tollsten Gewänder. Spielte das Gleichnis in der heutigen Zeit, der würde auch nicht um ein neues Smartphone bitten oder dass er das Tablet von Apple bekommt, das er sich schon so lange gewünscht hat. Der Sohn da im Gleichnis, der bittet vielmehr um Brot und Fisch. Also er bittet um Nahrung. Bittet um das Lebensnotwendige. Brot, Fisch. Erinnert euch das an was? Ja, glaube ich auch. Weil das sind genau die Lebensmittel, die Jesus bei seinen Speisewundern ausgeteilt hat. Das ist genau das, was der auferstandene Jesus Christus dann zusammen mit seinen Jüngern gefrühstückt hat am See Genezareth. Und ganz oft, wenn er die Speisen austeilt, da heißt es, denn er nahm es, dankte, brach's und gab's. Genau wie er es in der Nacht vor seiner Hinrichtung beim letzten Abendmahl getan hat. Ich glaube, Brot und Fisch stehen im Gleichnis für die Gaben, die uns Gott durch Jesus Christus schenkt. Sein Leib, sein Blut, die Vergebung unserer Schuld. Die reparierte Beziehung zwischen uns und dem Vater, also eigentlich nicht nur für das Lebensnotwendige, sondern für das zum ewigen Leben Notwendige stets. In derselben Predigt, in der Jesus dieses Gleichnis erzählt, das ist die Bergpredigt, da hat er vorher seinen Jüngern ein Mustergebet gelehrt, das Vater Unser. Und auch am Vater Unser zeigt sich, dass die Bitten um das Heil der Seele und um das ewige Leben, da eigentlich am stärksten präsent sind. Nur die siebte Vaterunser-Bitte handelt vom täglichen Brot. Und wohlbemerkt von den notwendigen irdischen Gütern. Nicht um das schöne Wetter bei der Urlaubsreise, nicht um die Eins bei der Mathearbeit in der Schule. Und es handelt auch nicht von der Bitte für den Sieg der Eintracht beim DFB-Pokal-Endspiel gegen Leipzig. Worum sollen wir also bitten? Um das, was wir zum Leben nötig haben. Das, was wir aus Gottes Liebe empfangen dürfen. Ich komme zum zweiten Punkt. Wer wird überhaupt gebeten? Wer ist derjenige, an den sich der Beter wendet? Jesus sagt uns da, es ist der Vater, der seinen Sohn lieb hat und der ihm darum auch die allerbesten Lebensbedingungen schenken will. Und darum gibt er seinem Kind das Notwendige, worum dieser in vernünftiger Weise auch gebetet hat. Und wie viel mehr schenkt uns der himmlische Vater? Dieser Vater, der ist ja die vollkommene Liebe in seiner Person. Danke, Josephine, für das wunderbare Zeugnis, das du uns gegeben hast. Der ist ja die Liebe in der Person. Der schenkt uns alles Gute. Der meint es gut mit uns. Und dieser Vater, der weiß auch ganz genau, der weiß nur zu gut, was wir als seine Kinder nötig haben. Jesus sagt das ganz direkt. Euer Vater weiß, was ihr braucht. Und er weiß das, bevor ihr ihn bittet. Könnt ihr auch in der Bergpredigt nachlesen, Matthäus Kapitel 6. Aber dieser Vater, der möchte mit uns in Verbindung sein. Der möchte mit uns die Beziehung. Und diese Beziehung, die wird durch das Gespräch, durch das lebendige Gespräch ausgestaltet. Und da dürfen wir erkennen, er, unser Vater, der ist eben kein Wunschautomat. Der erfüllt nicht automatisch den Willen des Beters. Gott, der hat seinen eigenen Willen und der deckt sich keineswegs immer mit dem unseren. Und Gott, der weiß auch viel besser, was wir wirklich nötig haben. Im Gebet, da dürfen wir lernen, uns Gottes Willen zu eigen zu machen. Nicht so wie Adam und Eva, die ihren eigenen Willen über alles gestellt haben, die sich selber an die Stelle Gottes setzen wollten. Als Jesus seine Jünger das Beten lernen soll, da betet er, dein Wille geschehe. Und er selbst, Jesus, der hat in größter Anfechtung zu seinem Vater gebetet, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Unser Wille soll und darf mit Gottes Willen im Gebet eins werden. Ein Mann, der die Bergpredigt direkt aus dem Mund Jesu gehört hatte, der hat sich darüber weiter Gedanken gemacht und der schrieb sozusagen unter dem Einfluss des Heiligen Geistes einen Kommentar dazu. Es ist der Apostel Johannes und er schreibt in seinem ersten Brief, das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Für die Praxis, da heißt das, wenn Gott uns etwas ganz klar verheißen hat, dann können wir ihn drum bitten, getrost und ohne Vorbehalte. Mit anderen Anliegen, da können wir auch zu ihm kommen, da können wir immer zu ihm kommen, weil er ein offenes Ohr für uns hat. Aber dann vielleicht mal so wie Jesus beten, nicht wie ich will, sondern wie du willst, Gott. Das Vertrauen aber, nämlich die Zuversicht, von der Johannes geschrieben hat, die dürfen wir auf jeden Fall haben. Gott ist ja allmächtig. Er ist zuverlässig. Und vor allem, er ist so liebevoll. mehr als jeder menschliche Vater. Also wer hört unsere Bitten? Das ist der himmlische Vater, der genau weiß, was wir brauchen. Und er möchte, dass wir nach seinem Willen bitten. Und vor allem, dass wir in der Beziehung bleiben bei diesem Bitten. Also, dass wir ihm vertrauen, wenn wir zu ihm kommen. Als dritten Punkt schauen wir mal drauf, was wird denn gegeben? Was gibt der Vater dem Sohn da im Gleichnis? Eigentlich, die Frage, die ist schon beantwortet. Er gibt ihm das Lebensnotwendige, Gutes, wie es ausdrücklich heißt. Eltern, die wissen am besten, dass nicht unbedingt gerade das für ein Kind gut ist, was es sich wünscht oder erbittet. Wenn da die Fünfjährige in der Großstadt gern ein Fahrrad möchte und dazwischen sich in den Autos auf der Straße herumzufahren, dann werden die Eltern schon zum eigenen Schutz das Kind enttäuschen müssen. Dasselbe, das gilt für unseren himmlischen Vater. Da ist manches, das erscheint uns so gut zu sein. Da denken wir so nach unserem Willen, das ist richtig gut. Aber enthält er uns vor, weil er in Wahrheit gar nicht gut für uns ist. Und weil er für uns immer nur das Gute will und eigentlich noch viel mehr. Unser Vater im Himmel, der will für uns immer nur das Beste. Manches Gebet erhört Gott auch auf ganz andere Weise, als wir uns das vorgestellt haben. Und wir erkennen dann erst viel später, dass es eine Antwort auf unsere Bitte war. Auf manche Gebetserhörungen, da müssen wir lange warten, sodass wir schon fast die Hoffnung aufgegeben haben. Aber in einem, da dürfen wir uns ganz sicher sein. Das Gute, das Gott verheißen hat, das gibt er uns. Das gibt er uns wirklich, wenn wir ihn bitten. Und eigentlich gibt er nicht nur das Gute, er gibt uns immer das Beste. In jeder Beziehung gibt er uns das Beste, auch wenn wir das vielleicht erstmal gar nicht so erfassen können. Aber weil er der liebende Vater ist, gibt er dir nur das Beste. Der Apostel Paulus, von dem wissen wir, der litt an einer chronischen Krankheit und hat deshalb 3-mal zum Herrn gefleht. Können wir das? Flehen? Vielleicht mal eine ganze Nacht über im Gebetskampf liegen? Paulus, der hat um seine Heilung gefleht. Aber Gott hat ihm die Krankheit sein Leben lang nicht weggenommen. Aber er hat zu ihm gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Liebe Gemeinde, ich möchte euch heute mal zum Abschluss ein Märchen erzählen. Es ist zwar nicht üblich, dass von der Kanzel Märchen erzählt werden, denn Märchen, die sind erfunden und in der Predigt, da geht es um die zuverlässigste aller Wahrheiten. Da geht es um die Wahrheit, die uns in der Bibel bezeugt wird. Aber manchmal kann uns ein Märchen die Augen ja auch für Wahrheit öffnen oder vielleicht auch eine bereits erkannte Wahrheit etwas vertiefen. Und genau das erhoffe ich mir jetzt von diesem Märchen. Es waren mal 3 Brüder. Eines Tages erschien ihnen eine schöne Fee und stellte jeden einen Wunsch frei. Was auch immer sie sich wünschten, es würde in Erfüllung gehen. Stellt euch das mal vor, wenn euch das passieren wird. Wenn eure sehnsüchtigen Wünsche jetzt einfach in Erfüllung gehen könnten. Der älteste Sohn überlegte nicht lange. Er hatte sich schon immer ein schönes Haus mit großem Garten für seine Familie gewünscht. Diesen Wunsch, den sprach er nun aus. Und schon war er stolzer Besitzer eines Eigenheims. Aber bald, da hat er gemerkt, dass er eigentlich noch andere Wünsche hatte. Wünsche, die sich zum Teil erst aus dem Besitz des Eigenheims ergaben. Weil da wurden auf einmal teure Anschaffungen nötig, die er nicht bezahlen konnte. Und als er dann schließlich vor lauter Sorgen krank wurde, da hätte er sich nichts sehnlicher gewünscht als Gesundheit. Und dafür hätte er gerne auf Haus und Garten verzichtet. Jedoch war sein Wunsch verwirkt. Er konnte ihn nicht rückgängig machen. Als der zweite Bruder das miterlebte, wollte er es klüger anstellen. Lange überlegte er hin und her, was er sich wohl wünschen sollte. Ewige Gesundheit, ein unerschöpfliches Bankkonto. Nein, das war's noch nicht. Er könnte immer noch andere und wichtigere Wünsche haben. Und er wollte nicht dann mit seinem einen Wunsch verwirkt dastehen. Endlich fand er die Lösung. Er wünschte sich, dass von nun an alle seine Wünsche in Erfüllung gehen. Stellt euch das vor, sozusagen eine Wunsch-Flatrate hat er sich gewünscht. Alles Gute und Angenehme, was man sich nur ausdenken kann, geht in Erfüllung. Der zweite Bruder nutzte seine Wunsch-Flatrate voll aus. Haus, Garten, viel Geld, Gesundheit für sich und seine Familie, gute Freunde, Weisheit, Erfolg im Beruf und all das bekam er nun. Aber irgendwann wurde es schwierig, neue Wünsche zu finden. Und da erinnerte er sich an einen Kindheitstraum. Er liebte Haustiere, besonders Reptilien. So wünschte er sich eine wunderschöne Kobra. Leider biss ihn das Tier und er daran dachte, sich Heilung zu wünschen, war er am Gift der Schlange gestorben. Das alles bekam der jüngste Bruder mit, der mit seinem Wunsch bis dahin gewartet hatte. Er wollte es besser machen als seine beiden Brüder. Und so wünschte er sich, dass künftig all seine Wünsche in Erfüllung gehen, mit Ausnahme der Wünsche, die nicht gut für ihn sind. Seitdem lebt er glücklich und zufrieden, auch wenn er nicht alles bekommt, was er sich wünscht. Liebe Gemeinde, durch unser Gebet und vor allem durch die Verheißung unseres liebenden Vaters, uns mit guten Gaben zu erhören. Ich wage jetzt einfach mal zu sagen, uns geht's doch als Kinder des lebendigen Gottes noch viel besser als diesen dritten Bruder aus dem Märchen, oder? Amen. Und der Friede Gottes, der viel höher ist als all unsere Vernunft und unser Verstehen, er bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.